Das ist eine sehr gute Aussage, die gerade eben wir gesungen haben da in dem Lied, nicht? Wenn unser Glaube nicht mehr als ein Standpunkt ist, den wir einmal oder einmal für immer bezogen und nicht lebt und erfahren wird, dann ist er tot. Und wir selbst sind betrogen. Das ist eigentlich auch etwas, was in meiner Predigt eine Rolle spielt, ja. Der Glaube und nicht Religion. Das ist nicht der Titel jetzt, aber das ist egal. Der Titel heißt anders. Aber das lasse ich jetzt mal so stehen, weil ich will, dass ihr selber drauf kommt. Ja, in dieser Welt passieren viel schlimme und schreckliche Dinge und man liest und hört oder sieht im Fernsehen ständig solche schrecklichen Sachen. Gell? Und da habe ich etwas, was ihr vielleicht auch gehört habt, aber ich möchte es mal weitergeben, wie das da veröffentlicht ist. Das Oberlandesgericht München hat einen schweren Fall zu verhandeln. Da hat einer seinen Bruder umgebracht. Das Medieninteresse ist groß. Die Zuschauerplätze für die Medien werden daher ausgelost. Die Tat und auch der Täter sind bekannt. Der Täter ist auch geständig. Das macht die Verhandlungen natürlich etwas einfacher. Trotzdem wird zunächst einmal die Tat in ihrer ganzen Grausamkeit auf den Tisch kommen müssen. Dann aber geht es darum, auch zu klären, ob die Tat im Affekt oder mit Absicht geschehen ist, planmäßig. Das heißt, ob es sich um einen Totschlag oder eventuell sogar um einen Mord handelt. Je nachdem wird dann das Strafmaß erheblich sich unterscheiden. Im letzten Fall wäre vor allem die Motivation wichtig. Nicht? Waren es Hass, Neid, Gewinnsucht und so weiter. Anders gesagt, wären es niedrige Beweggründe. Das wird auch wieder auf das Strafmaß sehr starke Einflüsse haben. Nun ist das Oberlandesgericht München zurzeit sehr im Druck. Sie haben sehr viel zu tun. Und da kam mir der Gedanke, könnten wir diesem Gericht nicht etwas abnehmen an Arbeit? Oder habt ihr was dagegen, dass wir das Gericht entlasten? Dann die haben ja genug zu tun und wir haben Zeit hier, ne? 1,5 Stunden. Also nehmen wir uns der Sache an. Und sie liegt zwar schon ziemlich weit zurück, muss ich sagen. Und ich glaube trotzdem schon, dass es sich lohnt, sich damit mal zu befassen und sich Gedanken zu machen. Denn schon in der ersten Menschheitsfamilie, da geschah ein Mord. Und das ist ja eigentlich erschreckend. Ja? In der ersten Menschheitsfamilie geschah ein Mord. Lesen wir mal den Bericht. Ihr findet den Text in 1. Mose. Ja, in 1. Mose Kapitel 4, die Verse 1 bis 10. Und Adam erkannte seine Frau Eva, und sie wurde schwanger und gebar den Kain. Und sie sprach, ich habe einen Mann erworben mit der Hilfe des Herrn. Und weiter gebar sie seinen Bruder Abel. Und Abel wurde ein Schafhirte, Kain aber ein Ackerbauer. Und es geschah nach geraumer Zeit, dass Kain dem Herrn ein Opfer darbrachte von den Früchten des Erdbodens. Und auch Abel brachte ein Opfer dar von den Erstlingen seiner Schafe und von ihrem Fett. Und der Herr sah Abel und sein Opfer an, aber Kain und sein Opfer sah er nicht an. Da wurde Kain sehr wütend und sein Angesicht senkte sich. Und der Herr sprach zu Kain: Warum bist du so wütend und warum senkt sich dein Angesicht? Ist es nicht so, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben. Wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Du aber sollst über sie herrschen. Und Kain redete mit seinem Bruder Abel. Und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Da sprach der Herr zu Kain: Wo ist dein Bruder Abel? Er antwortete: Ich weiß es nicht. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Er aber sprach: Was hast du getan? Horch, die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von dem Erdboden. Man meint doch eigentlich, Kain und Abel waren ja ganz am Anfang der Menschheit. Ja? Da denkt man, da müsste doch mehr noch von diesem sehr gut zu finden sein. Dieses sehr gut, mit dem Gott ja die Schöpfung bewertet und benotet hat. Ich könnte fast annehmen, dass Kain moralisch gesehen gar nicht besser war als ich, der ich immerhin noch keinen umgebracht habe. Obwohl, ich habe als Kind meinem älteren Bruder mal in meiner ohnmächtigen Wut gesagt, wenn ich groß bin, dann werde ich dir heimzahlen. Naja, an Mord habe ich dabei nicht gedacht, klar. Und seit ich groß bin, verstehe ich mich recht gut mit meinem Bruder. Nein, Kain war nicht besser als wir. Und wir sind nicht besser als Kain. Beide sind wir, nämlich aus demselben Holz geschnitzt. Die Bibel nennt das Fleisch. Ihr kennt das schon, ne? Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen. Galater 5, Vers 19, folgende. Also ich denke, diese Aufzählung reicht ja, um zu wissen, was Fleisch ist. In der Tat ist es so, dass das Fleisch der ersten Menschen nach dem Sündenfall schon das ganze Potenzial des Bösen in sich hatte. Und glauben wir nur nicht, dass Abel in dieser Hinsicht besser war. Wenn die Natur dieser ersten vier Menschen in der Natur irgendetwas verblieben wäre, was es ihnen ermöglicht hätte, den Garten Eden zurückzuerobern, sie hätten es auf jeden Fall getan. Und glauben wir nur nicht, dass wir als wiedergeborene Menschen in uns selbst besser sind als die Ungläubigen. Wie sagt es Paulus? Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Paulus, Mann, der Mann, den wir doch zum Vorbild haben, nichts Gutes. Da, wo wir dem Fleisch Raum geben, ist prinzipiell alles möglich, was Paulus in Galater 5 aufgezählt hat. Da hindern uns letztlich dann nur diverse Hemmungen halt, ja, Hemmschwellen, die durch unser Gewissen aufgebaut sind, durch unsere Erziehung auch und natürlich durch die staatliche Strafandrohung. Aber da sollten wir uns nichts vormachen. Diese Hemmschwellen, die können ganz schnell niedriger werden. Nämlich dann, wenn wir unser Gewissen missachten und der Sünde Raum geben. Was uns allerdings von den Ungläubigen unterscheidet, ist die Tatsache, dass in uns noch eine andere Kraft wirksam ist, als nur das Gesetz der Sünde und des Todes. Nämlich eben auch die Kraft des Gesetzes, des Geistes, des Lebens in Christus Jesus. Nachlesen Römer 8, Vers 2. Angesichts dessen können wir aufatmen. Da liegt unsere Chance. Wir werden aber auch daran erinnert, dass es immer an uns selbst liegt, welchem Gesetz wir Raum geben in unserem Leben. Ja, es war ein klarer Fall von Mord, geplant und bewusst ausgeführt. Erschwerend kommt noch hinzu, dass Kain von Gott vor der Tat klar gewarnt wurde. Vers 9. Ist es nicht so, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben. Wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Du aber sollst über sie herrschen. Ein Tipp am Rande. Wie geht das? Wie kann man über die Sünde herrschen? Hat jemand einen Gedanken diesbezüglich? Wie wenn? Indem man im Geist wandelt. Da ist schon was Richtiges dran. Oder hat jemand noch eine andere Idee? In Christus bleiben, ja. Okay. Ich würde es einfach so sagen, indem wir Christus in uns herrschen lassen. Wenn Christus in uns herrschen kann, dann ist es kein Problem, mit der Sünde richtig umzugehen. Aber das muss so nebenbei. Kain hat der Sünde jedenfalls nicht widerstanden. Auch die klare Warnung durch Gott konnte ihn nicht mehr von seinem Plan abbringen. Er lockte seinen Bruder in die Falle. Es heißt, Kain redete mit seinem Bruder Abel. Nicht irgendwas, ja, sonst würde das nicht extra hier stehen. Ne? Ich nehme mal an, er hat ihn dazu überredet, mit ihm aufs Feld zu gehen. Und als sie dann beide auf dem Feld waren, schlug er ihn tot. Der erste Tod, seit es Menschen gibt, ein gewaltsamer Tod. Die größte Katastrophe der Menschheitsgeschichte. Was ist das? Richtig, der Sündenfall. Der Sündenfall ist die größte Katastrophe der ganzen Menschheitsgeschichte, wirklich. Und dieser Sündenfall setzt sich fort. Das war nur ein Anfang. Er setzt sich immer fort, auch in unserem Leben. Nun spricht der Herr den Kain wieder an. Wo ist dein Bruder Abel? Die Antwort Kains ist ausweichen, bemüht seine Schuld zuzudecken. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Ha, wie frech tritt der Mörder seinem Gott gegenüber. Aber stellen Sie nicht wenige Christen selbst diese Frage? Wenn es darum geht, dem Bruder, der Schwester seelsorgerlich zu helfen, soll ich meines Bruders, meiner Schwester Hüter sein? Dabei ist die Frage doch in Galater 6,2 ganz klar beantwortet. Einer trage des anderen Lasten, so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Ja, wir sollen unseres Bruders, unserer Schwester Hüter sein. Das sollte überhaupt keine Frage sein. Das Gesetz des Christus ist die gelebte Liebe. Kain versuchte die Tat zuzudecken. Aber das geht nicht. Warum? Die Sünde ist wie die Schuld, besser gesagt, die Schuld wie ein Schatten. Kann man einen Schatten zudecken? Ja, kann man schon machen, aber was wirst du sehen? Der Schatten ist immer oben auf. Ja. Kann man ihm davonlaufen? Versuch's mal. Du wirst sehen, der Schatten ist immer an deiner Ferse. Was könnte man noch, tun? Vielleicht, man könnte vielleicht hoffen, dass Gras drüber wächst, oder? Wächst Gras drüber? Nein, garantiert nicht. Also es gibt nur eine Möglichkeit, wie kann man dem Schatten entgehen, den loswerden. Du musst ganz genau unter der Sonne sein. Wenn die Sonne über dir ist, gibt es keinen Schatten. Das kannst du jetzt selber mal übertragen und mal schauen, was das eigentlich bedeutet in deiner Stellung zu Christus. Okay, wie viel Geschrei muss seither eigentlich seit diesem Geschehen zum Himmel emporgestiegen sein, wenn der Herr sagt, die Stimme des Blutes seines Bruders schreit zu mir von dem Erdboden. Stell dir mal vor, was hier in den Jahrtausenden zu Gott geschrien hat, bei allem unschuldigen Blut, das vergossen wurde und immer noch vergossen wird. Der Bruder Mordechai zeigt uns in aller Deutlichkeit, welch ungeheure Zerstörung durch den Sündenfall geschehen ist. Das Unheil nimmt seinen Lauf. So ist es. So zeigt es die ganze Menschheitsgeschichte auf. Schätzungen zufolge kostete allein der Zweite Weltkrieg mehr als 70 Millionen Menschen das Leben. Jetzt sind wir in unserer Gerichtsverhandlung eigentlich schon ziemlich weit gekommen. Der Täter steht fest, die Ausführung der Tat ist geklärt. Es war kein Totschlag, sondern geplanter und kaltblütig ausgeführter Mord. Was jetzt noch zu klären ist, das ist das Tatmotiv. Was war Anlass für diese Bluttat und was waren die Motive, die den Täter bestimmt haben? Nun, was den Anlass betrifft, da lässt sich unser Bibeltext jedenfalls nicht im Unklaren. In Vers 3 steht, es geschah nach geraumer Zeit, dass Kain dem Herrn ein Opfer darbrachte von den Früchten des Erdbodens. Und auch Abel brachte ein Opfer dar von den Erstlingen seiner Schafe und von ihrem Fett. Und der Herr sah Abel und sein Opfer an, aber Kain und sein Opfer sah er nicht an. Also ansehen, dann ist es gemeint anerkennen. Ja, das sah er nicht an. Da wurde Kain sehr wütend und sein Angesicht senkte sich. Kain hat es gut gemeint. Er hat sich bemüht und er erntete eine Abfuhr. Haben wir es auch schon mal erlebt? Da haben wir uns angestrengt, haben uns viel Mühe gemacht, etwas, um den anderen Freude zu machen und dann keine Reaktion oder wenn schon vielleicht sogar eine negative Reaktion, wie auch immer. Auf jeden Fall, das geht unserem Ego total gegen den Strich. Und da würden wir vielleicht auch zornig. Was war falsch an dem Opfer Kains, das Gott es missachtet hat? Lag es daran, dass Kain seine Feldfrüchte von der verfluchten Erde genommen hat? Oder lag es daran, ging es da vielleicht um einen frühgeschichtlichen Konflikt zwischen Ackerbau und Viehzucht? Wäre auch möglich. Oder hat er vielleicht bestimmte Opferrituale nicht korrekt eingehalten? Diese und noch mehr seltsame Deutungen kann man in theologischer Literatur finden. Meines Erachtens liegt die richtige Deutung auf der Hand, wenn wir nämlich das Neue Testament mit einbeziehen. In Hebräer 9, Vers 22, da lesen wir, fast alles wird nach dem Gesetz mit Blut gereinigt und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Jedes blutige Opfer war ein prophetischer Hinweis auf das zukünftige Opfer, das der Gottessohn noch vollbringen sollte. Noch etwas steht Hebräer 10, Vers 4, da heißt es, denn unmöglich kann das Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnehmen. Das ist unmöglich, das ist klar. Und deswegen musste der Sohn Gottes diesen schweren Weg gehen. Das war also, was Abel, wie Abel es machte, ja, er suchte Versöhnung mit Gott, ja, er war sich seiner Unvollkommenheit bewusst und er handelte aus Glauben. Er brachte Gott ein Opfer von den Erstlingen seiner Schafe, heißt es hier, und ihrem Fett dar. Das war eine für Gott wohlgefällige Gesinnung, die hier zum Ausdruck kommt. Und es war ein ihm wohlgefälliges Opfer. Daher nahm er Abel und sein Opfer an. Kein dagegen handelt das Eigenwillen, Unglaube. Er hat sich wahrscheinlich gedacht, ich opfere das Gott das, was mir selbst durch die mühevolle Arbeit meiner Hände ich mir geschaffen habe. Das wird Gott zu schätzen wissen. Schließlich habe ich ja keine Tiere und meinen kleinen Bruder darum bitten, mir eins auszuleihen, das auf gar keinen Fall. Ne? Also diesen Gedanken unterstelle ich jetzt in Kain. Ja. Aber ich glaube nicht, dass er so weit hergeholt ist. Gott hat also Kain und sein Opfer nicht angesehen. Das hat ihn keinen Zorn geweckt, einen mächtigen Zorn. Und warum wurde er zornig? Warum fragte er nicht danach, was falsch war an seinem Opfer? Ich glaube, die Motivation zu opfern war bei Kain nicht die Einsicht in seine Sündhaftigkeit oder das Verlangen nach Versöhnung mit Gott, sondern er wollte einfach bei Gott punkten, so wie er war. Er wollte gut dastehen, anders lässt sich sein Zorn nicht erklären. In diesem Sinne war Abel sein Rivale, denn Kain ging bestimmt davon aus, dass Abel von denselben Motiven geleitet war wie er selbst auch. Er war sich sicher, dass sein Opfer dem von Abel überlegen war, denn immerhin hat es ihn ja Schweiß und Mühe gekostet, während es sich Abel eigentlich sich ziemlich leicht gemacht hat, ein Tier da zu nehmen von der Herde. Und nun geschah genau das Gegenteil. Der kleine Bruder hat das Rennen gemacht. Sein Bruder, sein Rivale, stand zwischen ihm und Gott. Der musste ihn loswerden. Es ist mir wichtig, dass wir erkennen, dass es nicht nur um das Opfer ging. Diese Deutung würde zu kurz greifen. Es heißt in dem Text in 1. Mose 4, und der Herr sah Abel und sein Opfer an. Aber Kain und sein Opfer sah er nicht an. Beides ist Gott wichtig. Die Person, die opfert, und das Opfer. Somit ging es einerseits um die Beweggründe, warum die beiden opferten, aber auch um ihre Haltung Gott gegenüber. Hätte Kain mit derselben Gesinnung, und die war ja übel, ja, die Gesinnung kam ja zum Ausdruck, nicht? Bin ich ein eines Bruders Hüter sein und so weiter. Ja. Hätte er mit derselben Gesinnung ein Schaf geopfert, hätte Gott es auch nicht angenommen, weil die Gesinnung nicht stimmte. Es ging nicht nur ums Opfer, ja, es ging um beides. Und Gott sieht in unser Herzen, er sieht auch bei uns, was die Gesinnung ist, die hinter etwas steht, wenn wir irgendwo spenden vielleicht, ja, und meinen, da haben wir etwas Gutes getan, das wird im Himmel angeschrieben werden, aber die Gesinnung, die dahinter steht oder stand, die wird für Gott entscheidend sein und die wird auf den Tisch kommen, ja. Okay, aber das ist ein anderes Thema. Der Glaube, auf den Glauben kommt es an, letztlich, ja, und der Glaube an Jesus Christus und sein sühnendes Opfer wirkt auch Versöhnung. Wer diese Tatsache im Glaubensbekenntnis abspult, ohne dass sein Herz dahinter steht, der wird auch keine Versöhnung erfahren. Womit wir beim eigentlichen Kern des Problems wären, es reduziert sich nämlich auf die Frage Evangelium oder Religion, Gnade oder eigene Werke. Ich behaupte, das Opfer Kains war quasi die Geburt der Religion. War es nicht so, durch die Jahrtausende hindurch hat Kain, sprich der religiöse Mensch, immer wieder Abel, den wahrhaft gläubigen Menschen, verfolgt und umgebracht. Die Geschichte der römisch-katholischen Inquisition übersteigt in ihrer Grausamkeit jegliche Vorstellungskraft. Hier sind Millionen von Menschen zum Opfer gefallen. Der Sekretär der spanischen Inquisition, Llorente, schrieb Ende des 18. Jahrhunderts, dass durch Vertreibung vieler Künstler, Wissenschaftler, Industrieller und Händler sowie die Hinrichtung von mehr als 300.000 Menschen die Bevölkerung Spaniens dezimiert und das Land geschwächt wurde. Also, das waren alle Ketzer, die umgebracht wurden oder vertrieben wurden. Und die sogenannten Ketzer wurden nicht einfach nur getötet. Nein, man hat sie zu Tode gefoltert. Und zwar mit einer Grausamkeit, die, wie es ein Chronist ausdrückte, von keinem wilden Tier bekannt ist. Liebe Freunde, mir geht es nicht darum, hier über die katholische Kirche zu Gericht zu setzen, wahrlich nicht. Ich erwähne es nur, weil wir uns dessen bewusst sein sollten, was in der endzeitlichen Verfolgung auf uns zukommen wird und von welcher Seite her die Verfolgung vor allem zu erwarten ist. In Offenbarung 1, 17, 1, 3 lesen wir, und er brachte mich im Geist in eine Wüste, und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das voll Namen der Lästerung war und 7 Köpfe und 10 Hörner hatte. Die Frau auf dem Tier ist ja niemand anders als die Hure Babylon, die letzte Ausgeburt aller Religion. Dass sie das Tier reitet, könnte andeuten, dass diese letzte pseudochristliche Kirche die Politik für ihre Ziele einspannt. So wie das ja früher auch geschah. Ja, das in den letzten Jahrhunderten war es immer wieder so, dass die weltlichen Herrscher gepilgert sind nach Rom, ja, zum Papst und haben mehr oder weniger dann seine Wünsche aufgenommen und entsprechend die Politik auch angepasst und verändert. Wir denken vielleicht, diese Sache, die ich jetzt gerade eben hier gesagt habe, die ist noch weit in der Zukunft. Nein. Ich glaube, das ist überhaupt nicht weit, überhaupt nicht weit. Das ist eigentlich so, dass die Voraussetzungen jetzt schon ziemlich weitgehend vorhanden sind für diese Entwicklung. Vielleicht würden wir sagen, na ja, gut, aber wie es so scheint, ja, irgendwie hat sich doch die römische Kirche gewandelt und die Gründe für das Schisma sind doch hinfällig geworden. Aber da dürfen wir eines nicht verkennen. Der Wolf hat Kreide gefressen. Viele evangelikale Christen sind nahe dran, jetzt sich verführen zu lassen, indem sie meinen, der Wolf sei vielleicht gar kein Wolf. Ja, er sehe ja immerhin aus wie ein Lamm. Und er redet auch wie ein Lamm. Und ich möchte mich da zurückhalten, hier Namen zu nennen, aber ich bin überzeugt, einige von euch, die haben jetzt einen Namen im Kopf, auf den das nämlich perfekt passt. Ja. Und wo ich sehen muss, wie schnell und leicht Christen verführt sind, wenn nur einer die Sprache spricht, die wir sprechen, Wenn es dann, ja, das ist auch, der ist doch auch wiedergeboren, ja, der ist. Ja? Ja. Ich kann nur sagen, das ist etwas, ich weiß nicht, wie weit gehen wir als Gemeinde das noch miterleben, das sei dahingestellt, aber auf jeden Fall ist das etwas, was hier im Kommen ist. Dave Hunt, der amerikanische Apologet, Dave Hunt ist sicher vielen bekannt, der vor 10 Jahren verstorben ist, der schrieb in seinem Buch Die Frau und das Tier, eine antichristliche Christenheit muss geschaffen werden. Klingt komisch, ne? Antichristliche Christenheit. Ja, genau. Die alle Religionen umfasst und die von allen Religionen umfasst wird. Genau das, was sich heute mit einer erstaunlichen Geschwindigkeit vollzieht. Hat er vor 10 Jahren, mehr als 10 Jahren, der hat das Buch herausgegeben. Das Unheil nimmt seinen Lauf. Das wirksamste Kampfmittel, das Satan sich je ausgedacht hat, ist zweifellos die Religion. Wie viele Millionen, ja Milliarden Menschen hat er mit Hilfe von Religionen davon abhalten können, den wahren Gott zu suchen? Ja, sie glauben ja, den Weg zu Gott schon zu kennen, zu wissen. Und diejenigen, die aufgrund einer christlichen Kultur schon von dem wahren Gott und von seinem Sohn gehört haben, ja, den bietet er christliche Religion an. Wie klug einerseits und wie böse andererseits. Vielleicht halten wir den Begriff böse hier für unangebracht. Die Religiösen meinen es doch gut. Also sie glauben doch immerhin, dass es einen Gott gibt. Kain hat es doch eigentlich auch gut gemeint, nur eben falsch gemacht. Aber wenn es um das ewige Heil geht, dann reicht gut gemeint eben nicht aus. Da gibt es nur einen richtigen Weg und den hat Gott festgelegt. Das Opfer Kains war ja nicht einfach nur clerical inkorrekt, so wie man das heute ausdrücken würde. Nein, nach dem Urteil der Bibel war es böse. In 1. Johannes 3,12 werden wir aufgefordert, einander zu lieben. Und zwar, ich zitiere, nicht wie Kain, der aus dem Bösen war und seinen Bruder erschlug. Und warum erschlug er ihn? Weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Also er war nicht erst böse, nachdem er seinen Bruder erschlagen hatte, sondern seine Werke, die vorausgegangen waren, werden als böse bezeichnet. Ja. Sein Opfer, sein eigenwilliger Weg, seine ganze innere Haltung, um Gott zufriedenzustellen. Jede Religionsausübung, die nur äußerlich ist, bei der aber das Herz nicht dahinter steht, ja, ist in Gottes Augen böse. Denn sie unterschätzt die Boshaftigkeit des Menschen einerseits und sie unterschätzt die Gerechtigkeit Gottes andererseits. Gott kann eben nicht gekauft werden, ne? Mit Opfern oder irgendwas. Ja? Er kann auch nicht die Augen zudrücken und die religiösen Bemühungen des sündigen Menschen akzeptieren. In seiner Abwehr der damals schon für die Gemeinde gefährlichen gnostischen Einflüsse schreibt Paulus in Kolosser 2,23 von, ich zitiere, den Lehren der Menschen, die freilich einen Schein von Weisheit haben, in selbstgewähltem Gottesdienst und Demut und Kasteiung des Leibes und doch wertlos sind und zur Befriedigung des Fleisches dienen. Das ist eine klare Definition. Selbstgewählter Gottesdienst. Übrigens, wir haben die Gnosis, gegen die ja Paulus so stark auch angegangen ist. Ja. Die Gnosis haben wir heute auch wieder ansatzweise in Form der Charismatik zum Beispiel, der Esoterik oder auch dem Emerging Church Bewegung, ja, die ja auch ganz offen ist für die Mystik und so weiter. Das kommt natürlich immer mehr, denn das sind eben die Schnittpunkte, wo dann scheinbar christliches Denken mit dem irgendwelcher anderen Religion vereinbar ist. Mit der asiatischen Religion. Die haben alle diese mystischen Elemente und da kommt das irgendwie zusammen. Da findet man eine gewisse Basis, eine gemeinsame. Ja. Ja, wenn wir es einfach mal, wenn ihr es mal einfach mal plastisch haben wollt, so richtig plastisch haben wollt, was eigentlich Religion ist, dann müsst ihr euch den Osterumzug in Spanien anschauen. Ja, das wird ja meistens im Fernsehen, im deutschen Fernsehen auch gezeigt. Das ist spektakulär, ne? Dieser Umzug. Da schleppen die Männer dann so große Holzkreuze mit sich, die fast zusammenbrechen unter dem Gewicht. Ja, schleppen sie herum, lassen sich mit nacktem Rücken geißeln, bis das Blut läuft. Alles, um Gott zu beeindrucken. Ja. Und das ist nicht lustig, Leute, das ist erschütternd. Selbstgewählter Gottesdienst. Der hat mit dem Erstgeborenen der Menschheit, nämlich mit Kain, seinen Anfang gehabt. Und das ist Religion. Kommen wir zurück zu unserer Gerichtsverhandlung. Sie ist mittlerweile zum Ende gekommen. Es konnte alles aufgeklärt werden. Jetzt fehlt nur noch der Schuldspruch. Da kommt in letzter Minute ein Anwalt, nicht der Axel, und stellt einen Befangenheitsantrag. Sein Vorwurf, die Richter sind ja im Prinzip derselben Motive schuldig, die sie dem Täter unterstellen. Sie haben gar kein Recht, den Angeklagten schuldig zu sprechen. Jetzt wird's peinlich. Da werden die Richter mit einem Mal zu Angeklagten. Kommt uns das irgendwie bekannt vor? Ja, da gibt es doch die Geschichte von Jesus und der Ehebrecherin, gell? Da waren es doch auch die Frommen, die meinten, eine in flagranti ertappte Ehebrecherin schuldig sprechen zu müssen. Gleichzeitig so meinen sie, wäre es also eine ideale Gelegenheit, Jesus in Verlegenheit zu bringen. Doch der Herr Jesus bückte sich und schrieb in den Sand. Vielleicht wollte er damit ausdrücken, eure Anklage ist in den Sand geschrieben, der erste Wind wird sie wegblasen. Dann erhob er sich und sagte, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Das saß. Das war der Befangenheitsantrag. Die einzigen Menschen, die Jesus Christus während seines Wirkens auf der Erde deutlich getadelt hat, waren nicht die Ehebrecher oder irgendeine andere schlimme Leute. Nein, das waren die Heuchler, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, ja, die Frommen waren's. Die Frommen. Paulus spricht in 2. Timotheus 3,5 in Bezug auf die letzten Tage von solchen, ich zitiere, die den äußeren Schein von Gottesfurcht haben, deren Kraft aber verleugnen. Das kann ja von keinem wiedergeborenen Christen gesagt werden, auch dann nicht, wenn er fleißig lebt. Denn diese Kraft, von der Paulus hier spricht, ist ihm ja prinzipiell verfügbar, auch wenn er sie nicht nutzt. Hier handelt es sich aber eindeutig um Menschen, die den Heiligen Geist nicht haben. Pseudochristen, die nach außen möglicherweise von echten kaum zu unterscheiden sind. Törichte Jungfrauen werden sie in einem Gleichnis genannt. Aber wie verhält es sich bei den wiedergeborenen Christen? sind wir vielleicht auch befangen. Sicher haben wir nicht dieselbe Tat begangen. Hoffe ich mal für alle. Weder unserem Bruder noch sonst jemand das Leben genommen. Sicher haben wir mit dem Kainswesen, sprich der Selbstbehauptung gegen Gott mit Hilfe der Religion, nichts zu tun. Aber die Gesinnung Kains, die religiöse Gesinnung, die steckt doch tief in uns drin. Wir alle kennen sicher das geflügelte Wort, der Mensch ist hoffnungslos religiös. Kann das etwa auch von uns gesagt werden? Könnte es sein, dass auch wir zur Religiosität neigen? Was meine ich damit? Nur ein paar Fragen zur Veranschaulichung. Machen wir vielleicht stille Zeit, um bei Gott zu punkten? Beten wir nicht immer wieder mal auch aus Pflichtbewusstsein? Sind wir nicht bemüht, Gott versöhnlich zu stimmen, obwohl er doch längst versöhnt ist durch den Sohn? Scheuen wir uns, mit unserer Sünde zu Gott zu kommen? Weil wir denken, wir müssten ihm erst durch unser Wohlverhalten beweisen, dass wir es ernst meinen. Und so könnten wir jetzt gerade weitermachen. Ja. Religion. Okay. Das ist nur auf die sanfte Art. Ja. Aber trotzdem müssen wir auf solche Sachen Acht geben. Das ist nicht das Leben aus Christus. Ja. Das ist letztlich das Fleisch, das sich fromm gebärtet. Ja, deswegen gibt es nicht wenige Christen, die gestresst sind. Ich meine jetzt weniger den Stress bei der Arbeit oder im Verkehr, den kann man ja sowieso so gut wie nicht ausweichen, klar. Sondern ich denke eher an den Glaubensstress, den sich viele selbst auferlegen. Da höre ich Christen sagen, ja gewiss, das Heil ist aus Gnade allein, aber jetzt müssen wir uns heiligen. Aha, Rettung aus Gnade und die Heiligung aus Werken. Nie und nimmer. Ja, das dürft ihr euch nicht sagen lassen. Das Opfer frommer religiöser Werke sieht Gott auch heute nicht wohlgefällig an. Das ist das Opfer Kains. Der Herr Jesus sagte zwar mal, dass die Haare auf unserem Haupt alle gezählt sind, aber nirgendwo lesen wir, dass das auch für unsere Schweißtropfen gilt. Wenn wir uns als Reben am Weinstock verstehen, kommen wir zurück zu dem Bild, so ist das Bild in der Bibel gezeigt, dann kommen wir zur Ruhe, wenn wir das verstehen. Wir sind die Reben, wir sind nicht Weinstock, wir müssen nicht den Saft bringen, wir müssen nicht die Kraft vermitteln. Wir dürfen das annehmen, was von Gott, von Christus in uns gibt. Und das etwa, wenn wir diese Haltung haben, nehmen auch und das verstehen, dann kommen wir auch zur Ruhe von eigenen Werken. Von der Leitung eines großen Missionswerks habe ich vernommen, dass nicht wenige Missionare ihr Missionsfeld verlassen müssen, weil sie ausgebrannt sind. Es gibt schon Seelsorgewerke, die sich allein dieser Problematik annehmen. Es ist so schade, müsste auch nicht sein. Zuletzt ein paar versöhnliche Worte. Es ist gut, dass die Heilsgeschichte Gottes nicht mit Kain und Abel endet. Es gibt nämlich ein Happy End. Wem sage ich das? Von der ersten Menschheitsgeneration an bestand die Verheißung eines Erlösers, ist in Jesus Christus, in dem Sohn Gottes, Realität geworden. Aber Gottes Erlösungshandeln ist mehr als nur Katastrophenmanagement. Ja? Wir, die Gemeinde, wir sind nicht Plan B. Aufpassen, so etwas habe ich schon gehört, sowas geht durchaus in manchen Köpfen rum. Wir sind nicht Plan B, nachdem Plan A eben nicht funktioniert hat. Plan A mit Adam schiefgegangen ist. Wir sind und waren von Anfang an Plan A, die Gemeinde. Mit und durch seinen Sohn ist Gott etwas ganz Erstaunliches gelungen. Er hat das menschliche Herz erobert als einen Ort für sein göttliches Leben. Von neuem geboren sein heißt ja nichts anderes, als dass die neue Schöpfung in uns schon da ist, schon vorhanden ist und wenn sich schließlich Offenbarung 21 erfüllt, wenn ein neuer Himmel und eine neue Erde geschaffen sind, dann wird Gottes Plan, den er schon vor Grundlegung der Welt gefasst hat, zum Abschluss gekommen sein. Amen.